Heldendumm. Historisch gefühlsecht.
Hallo Daniel.
Hallo Philipp.
Es ist wieder Zeit. Es ist wieder Zeit für Heldendumm. Und heute, da würde ich behaupten, heute geht's so richtig den Bach runter.
Ich nehme jeden Bach und von einem Jan Sebastian.
Guter Mann, glaube ich. Keine Ahnung, ich weiß nichts über ihn, aber bestimmt...
Hat Musik gemacht.
Musikus. Das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht, aber es ist super.
Das war der Plan.
Lass uns loslegen und zwar geh mal mit mir deutlich hinter die Zeit von Johann Sebastian Bach und zwar ins Jahr 1969.
Oh, das ist nicht so lange her.
Das ist nicht so lange her und tatsächlich, heute haben wir eine Folge, die ist generell noch gar nicht so lange her, weil die Folgen des Ereignisses, das wir in dieser Folge besprechen, die sind bis heute bei Einzelpersonen durchaus spürbar, sag ich mal.
Was meinst du mit Einzelpersonen? Also jetzt so ein Du und Ich, ja?
Na, bei unserem Hauptcharakter vor allem.
Ach so.
Bei unserem Hauptcharakter, aber auch bei ein paar anderen Leuten, die vorkommen in dieser Geschichte. Wir fangen jetzt erstmal ganz locker an und wir steigern uns dann rein. Ich habe die Recherche angefangen mit, wie das normal so ist, ne? Mit so einer lustigen Schlagzeile, wo ich mir gedacht habe, die ist aber lustig, die Schlagzeile. Liest dir mal den Artikel durch. Dann habe ich mir den Artikel durchgelesen, habe mir gedacht, interessant. Und dann bin ich in so ein Rabbit Hole gefallen.
Wieso?
Von da an ging es bergab.
Ich bin, wie gesagt, ich bin für alles offen.
Ich bin sehr gespannt, wo wir heute landen. Wir fangen jetzt aber erstmal an. Und zwar fangen wir an in Illinois.
Ah ja, USA.
Wir sind im mittleren Westen der USA, der ja gar nicht der mittlere Westen ist, aber so heißt. Und zwar in der Stadt Quincy in Illinois. Und wir wissen jetzt nicht ganz konkret, wo du geboren bist, in welcher Stadt, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass es Quincy in Illinois ist. Und wir müssen uns kurz geografisch drauf schaffen, wo wir uns befinden. Das geht aber ganz schnell, dafür brauchst du auch keine Karte. Quincy liegt an der westlichen Grenze von Illinois und wird getrennt von Missouri durch den Mississippi.
Ja.
Also der Mississippi fließt direkt an Quincy vorbei. Da ist eine Brücke und auf der anderen Seite ist Missouri. Und da gibt es die Stadt West Quincy. Sowas aber auch.
Ach ja.
Ist dann aber halt auch ein anderer Bundesstaat, ne?
Da gibt es bestimmt auch eine Geschichte dazu.
Wir kommen zu, nicht zu Teilen davon, aber wir kommen zu spannenden Dingen, sage ich jetzt einfach mal, die damit zu tun haben. Also, Quincy, Kleinstadt, ca. 40.000 Einwohner damals. Du wirst dort, wahrscheinlich dort, am 20. November 1969 geboren. Schönes Wetter, ich habe extra nachgeguckt, regnet nicht am 20. November 1969, zumindest nicht in Quincy. Über deinen Vater weiß ich nichts. Ich weiß über deine Mutter nur, dass sie deine Mutter ist und dass ihr ein sehr enges Verhältnis habt und miteinander aufwachst. Du bist nämlich James Scott.
James Scott Doppelname oder James Scott Vorname, Nachname?
Vorname, Nachname.
Okay.
Deine Mutter Sharon Scott, du bist James Scott. Mhm. Ein wirklich sehr generischer US-amerikanischer Midwest-Personentyp.
Kann ja nur langweilig werden, die Story.
Kann nur langweilig werden. 1973, da bist du gerade so drei, weil es im Sommer ist, gibt es in Quincy eine relativ große Flut. Der Mississippi tritt über die Ufer.
Oh.
Du bekommst das als Kind so am Rande mit, dass es irgendwie eine Flut gibt, aber bist halt drei, ne? Also so, was sollst du groß machen? Jedenfalls passiert das häufiger, dass es mal ab und zu so kleinere Überschwemmungen gibt, weil der Mississippi irgendwie über die Ufer tritt. Das kommt schon mal vor, wie das bei allen Flüssen halt so ist. Alle Jubeljahre treten die mal über die Ufer, weil es viel geschneit hat oder weil es viel geregnet hat und so weiter. Man kennt das. Das passiert halt schon mal. In diesem Fall passiert es aber erstmal nicht. Denn nach 1973 beginnt so ein bisschen deine Kindheit im USA der 70er und so richtig angenehm ist das nicht. Vor allem hast du und dein Bruder, der namentlich nicht näher benannt ist, relativ schnell mit der schiefen Bahn zu tun.
Oh, werden wir Berufsverbrecher?
Berufsverbrecher ist ein bisschen, also sagen wir es mal so, mit 12 hat man meistens noch keinen Beruf.
Okay.
Aber mit 12 fackelst du deine Grundschule ab.
Ah, der Klassiker. Also wissen wir, ob das eine Absicht oder eher ein tragischer Unfall war?
Es war Absicht. Du und dein Bruder haben mit Absicht die Webster School angezündet.
Also wir finden Schule scheiße.
Ihr findet Schule scheiße und geht auch generell nicht häufig hin, weil ihr ganz häufig so kleinere Diebstähle begeht, irgendwo einbrecht, irgendwie kleinere Sachen anzündet. Ihr macht halt richtig viel Scheiße.
Und nach dem Brand müssen wir eh nicht mehr zur Schule gehen, zumindest nicht zu dieser.
Das ist richtig. Das Problem ist, du landest nach dieser Brandstiftung erstmal im Jugendknast, kommst dann aber wieder raus, wie das nun mal so ist. Ne? Man sperrt ja Kinder nicht dann 20 Jahre ein, sondern die kommen dann halt wieder raus, weil man da sagt, da gibt's noch Hoffnung, es sind immerhin noch Kinder. Und dann klaust du aber wieder was und dann wirst du wieder aufgegriffen und dann geht's wieder in den Knast und so weiter und so fort. Also klassische kleinkriminelle Karriere, aber auch mit viel Blödheit, also auch viel dummes Zeug. Und immer wieder triffst du bei deinen Blödsinnsaktionen auf eine Person. Und das ist nämlich immer der gleiche, das ist der Chief Deputy.
Ja, der Chief Deputy macht natürlich Sinn, ne? Also ich meine, wenn ich immer wieder mit dem Gesetz in Kontakt trete, und zwar nicht unbedingt auf dem positiven Wege, dann wird das ja alles, ja klar, das ist mein bester Freund und der schlimmste Feind, der Chief Deputy.
Richtig, aber eher der schlimmste Feind. Also ihr mögt euch gar nicht.
Ja, aber ich sag mal so, man freundet sich ja mit Leuten auch so ein bisschen an, auch wenn man gar nicht befreundet sein möchte. Was ist dieses, also nee, anfreundet ist das falsche Wort, aber was ich damit meine, ist so dieses, so man kennt sich, man wird einander vertraut.
So, du müsstest ein Bild erhalten haben.
Mhm. Chief Deputy Leslie Nielsen?
Sag mir, was du siehst.
Ich sehe Leslie Nielsen, also nicht Leslie Nielsen, aber ich sehe einen Mann im Anzug, ja, älterer Herr, so um die, ich schätze 70 vielleicht. Anzug, rote Krawatte, steht da vor so einer, ja, Jalousie irgendwie und guckt ein bisschen, ich würde sagen, streng.
Ja, so ist John McCoy auch tatsächlich. John McCoy ist ein klassischer, ja, wie soll man sagen, ist ein Dorfpolizist halt, ne?
Ja.
Der halt irgendwie, der ist der Chief Deputy und dauernd greift er den gleichen 12-Jährigen auf. Gut, damals ist der natürlich noch nicht ganz so alt wie da. Da ist er vielleicht so in seinen 40er, 50ern. Aber der macht das dann auch irgendwie 15 Jahre lang und du bist ihm 1000 Mal in die Arme gelaufen. Der kennt dich und du bist auch wirklich nicht nur bei ihm, sondern bei vielen, vielen anderen Leuten in Quincy auch wirklich mittlerweile verhasst, weil du bist wirklich eine Pest.
Und scheinbar auch nicht rehabilitierbar.
Und irgendwie auch nicht rehabilitierbar, man hat alles versucht und es funktioniert irgendwie nicht, es ist wirklich, die Lage ist schwierig, sagen wir mal, die Lage ist schwierig.
Wie alt bin ich jetzt mittlerweile?
Wir machen jetzt einen kleinen Sprung, nämlich ins Jahr 87, da bist du nämlich volljährig.
Ah ja, das wäre jetzt nämlich der nächste wichtige Punkt, wenn ich so weiter mit meiner Karriere voranschreite.
Da hast du schon 6-mal im Knast gesessen zu dem Zeitpunkt.
Natürlich habe ich das.
1988 ist so ein bisschen so ein Schicksalsjahr für dich, da bist du gerade 18 geworden und was du jetzt tust, ist natürlich gefährlicher als das, was du vorher getan hast.
Man hat neue Möglichkeiten.
Man hat natürlich neue Möglichkeiten, aber man hat natürlich auch vor allem neue Möglichkeiten, mit dich zu bestrafen.
Absolut.
Und deshalb endet auch eine Sache, die du machst, dann tatsächlich auch mal länger im Knast. Und zwar fackelst du 1988 eine Garage ab.
Okay, das heißt aber, wir bewegen uns immer noch in so Sachbeschädigung-Diebstahl-Bereich und jetzt bisher kein Personenschaden?
Richtig, also du machst nichts, was Menschen schadet. Du,
okay.
Du hast irgendwie ein sehr ziemlich selbstzerstörerisches Wesen, aber mehr jetzt halt auch nicht. So, jetzt brauche ich das nächste Bild für dich. Das dauert jetzt wieder eine Sekunde.
Das ist heute eine Präsentation quasi.
Ja, ich habe mir gedacht, es gibt so viel Material zu der ganzen Geschichte, dass ich dich ja auch versorgen kann entsprechend.
Ich lasse mich gerne versorgen.
So, wir schauen uns jetzt dich an. Wir schauen uns jetzt dich an.
Oh.
Und du sagst mir, was siehst du?
Also, schwierig. Wo soll ich anfangen? Also,
fang am Anfang an.
Fangen wir erstmal, also ich sehe einen Mann in einem Hemd. So ein blaues Hemd, vertikal gestreift.
Ja,
mit so weißen Streifen. Ja. Soweit so gut, ein kleiner, wie heißen diese Kullis? So ein Big Kulli in der Tasche. Und dann sieht man einen Mann, wo ich mir nicht sicher bin, wo er anfängt, wo er aufhört. Zumindest was seine Frisur angeht. Also wir sind in den 80ern, 87 hast du gesagt, ne?
Ja, oder 87 sind wir.
Also das ist bei ihm, sind doch so irgendwie Ende 70er, Anfang 80er, glaube ich. Er hat, also vorne das Geschäft und die Party hinten, würde ich sagen. Auf dem Kopf. Brille, Schnurrbart und hinten lange, also so Schulter, fast schulterlange blonde Haare, aber auch irgendwie vorne kurze Haare, die eher so fast, ins, also so Straßenköterblond, eher ins Bräunliche fast schon gehen. Alles schwierig.
Alles schwierig, ja. Alles schwierig. Also das Rechte, das ist sein Arm. Also der geht da nicht weiter, sondern das ist sein Arm. Das ist ein relativ schmaler Typ. Das bist du.
Was man auch halt sagen muss, ich sitze scheinbar, also würde ich jetzt einfach mal behaupten, anhand der Innenarchitektur, die ich da sehen kann, in einem Gerichtssaal.
Auch das ist richtig. Dieses Bild ist nicht von der Verhandlung im Jahr 88, sondern von ein paar Jahren später, aber dazu kommen wir noch. Jedenfalls hast du jetzt eine ungefähre Ahnung, wie du aussiehst und wer du so bist.
Ein Rowdy.
Es sieht nach Rowdy aus, ne? Doch. Das sieht auch aus, als hättest du einen Fuchsschwanz am Moped.
Ja, wie gesagt, vorne das Geschäft und hinten die Party.
Ja, 1988, Garage abgefackelt, gut einen genommen da drauf, sicherlich, aber dann am Ende trotzdem im Knast gelandet. Und zwar ist man jetzt gar nicht mal so nett zu dir und verknackt dich für 7 Jahre.
Wahrscheinlich auch zu Recht.
Nicht ganz zu Unrecht, da kommt nämlich einiges zusammen bei dir, das kann man nicht anders sagen.
Gerade was die Historie angeht wahrscheinlich.
Jetzt machen wir eine kleine Pause mit deiner Geschichte und bevor wir quasi in deine Geschichte zurückkehren, machen wir ein bisschen, wie heißt das? Meteorologie.
Oh. Ah, deswegen hast du das Wetter überprüft? Okay, ich bin gespannt. Herr Philipp Kachelmann.
Und zwar 1992, du bist jetzt also 4 Jahre im Knast. 1992 ist im mittleren Westen der USA ein sehr milder Sommer. Das heißt, was denn? Was denn, du lachst so?
Ja, ich lache, ich freue mich. Ich freue mich da, darüber, wir hatten schon mal, in einer Episode habe ich schon mal das Wetter überprüft und da ging es um den, glaube es ging um den April-Scherzstreich mit dem Vulkan und da habe ich nämlich auch das Wetter überprüft und auch das Wetter bei unserem Blitzableiter Roy.
Ja, ich erinnere mich gut.
Es ist lange her, dass ich glaube 3. Staffel und 1. Staffel waren die letzten Mal, dass wir das Wetter geprüft haben. Ich bin einfach nur glücklich gerade, Philipp.
Also... Das Wetter spielt eine exorbitant wichtige Rolle in dieser Folge, das kann ich nur sagen. Aber eher passiv. Also, sehr milder Sommer 1992 in den USA. Es regnet, also in dem Teil der USA, es regnet viel, deutlich mehr als sonst in den Jahren. Und das hängt wohl auch mit einem vulkanischen Winter zusammen, weil es mehr Wolken gibt und so weiter. Die Sache ist, es ist nicht nur ein sehr verregneter Sommer, es ist auch ein extrem verregneter Herbst. Ohne goldene Herbsttage, sondern es regnet im Prinzip von September bis November regnet es quasi durch. Und ab Dezember und im Winter generell fällt dann Schnee.
Kein Fahrradwetter.
Nein, kein Fahrradwetter. Und das Problem ist, dass schon im Herbst die Flusspegel steigen. Weil natürlich, im Sommer hat es viel geregnet, die Böden sind voll mit Wasser und im Herbst gibt es bereits Tage, wo das Wasser ganz schlecht versickert, nur weil die Böden sind saturiert, das Wasser muss irgendwo hin und insbesondere als dann der Schnee fällt, da hat man das Problem natürlich erstmal nicht, aber als der Schnee dann schmilzt, wird das dann ja auch alles zu Wasser.
Jawohl.
So, und Wasser fließt bergab und dann im Zweifel meistens in den Fluss. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, was wir vorhin angesprochen hatten, bei einer Überschwemmung.
Mhm. Wieder am Mississippi und wieder zwischen den beiden Dörfchen, ne?
Noch ist nichts überschwemmt. Mhm. Der Mississippi ist relativ groß ausgehoben in dem Bereich. Es gibt auch Deiche. Und diese Deiche gehen bis 5,18 Meter Pegelstand. Also die gehen ein bisschen höher als 5,18 Meter Pegelstand. 5,18 Meter Pegelstand ist die sogenannte Flood Stage. Also da rasten quasi alle aus, absolute Alarmstufe, das ist das absolute, dann tritt der Mississippi über die Ufer und das sind 3 bis 5 Liter Wasser. Ne? Also der Mississippi ist der größte Fluss der USA, ich glaube der 10. größte der Welt. Da kommen ein paar Liter raus, wenn der über das, Ufer tritt.
Da will man nicht am Ufer stehen.
Da möchtest du nicht am Ufer stehen und wenn du es tust, dann tust du es nicht lange.
Mhm. Der Soldat hat selbstständig mit den Schwimmbewegungen anzufangen. Hat man bei der Bundeswehr damals immer gesagt. Auch stand richtig im Handbuch, so war das.
Richtig. Und diese 5,18 Meter Pegelstand werden im Juli 1993 dann tatsächlich auch erreicht. Und 5,18 Meter, du siehst das, du bist jetzt, als läufst da so lang, als Bürgermeister oder so, oder als Feuerwehrmann, siehst 5,18 Meter, denkst dir, was machen wir jetzt?
Bootbrücken.
Ich wusste, dass du Boote in dieser, es kommt kein einziges Boot vor in dieser Folge, das kann ich dir jetzt schon versprechen, aber nein, ist nicht die Antwort.
Okay, dann habe ich keine ausreichenden Kenntnisse über Auswirkungen einer 5 Meter Überflutung.
Es ist ja noch nicht überflutet, der Mississippi ist noch in seinen geregelten Bahnen, es gibt ja Dämme.
Okay, jetzt verstehe ich, Ja, dann,
bei 5,18 Meter ja, ist nur Alarmstufe, wenn es noch höher kommt, dann tritt er über.
Jetzt habe ich es verstanden. Alles klar, dann ich organisiere Sandsäcke, sehr, sehr viele. Wir bauen Barrieren auf den Deichen.
Exakt. Exakt, es werden Sandsäcke und Sand organisiert, es werden Barrieren aufgebaut, aber dafür brauchst du natürlich alle Menschen, die nur irgendwie helfen können, weil das Wasser steigt minütlich, stündlich. Es wird immer schlimmer und so werden Hunderte von Menschen zusammengeholt und allen wird gesagt, hier, nehmt euch Sandsäcke, helft mit, wir bauen einen Damm.
Nicht jeder kann ein THW bereitstehen haben.
Richtig, das wäre in Deutschland ja der Fall, da würde das THW dann kommen. Es gibt, glaube ich, auch in den USA so First Responder für so Katastrophenfälle, aber der Mississippi ist natürlich auch lang und da ist verdammt viel Überflutungsfläche, die geschützt werden muss.
Man darf nicht vergessen, dass das Wasser auch fließt, ne? Also es ist ja nicht an einer Stelle, es bewegt sich.
Exakt, es bewegt sich und deshalb muss an vielen, vielen, vielen Kilometern der Fluss abgesichert werden und nicht an allen Kilometern sind so hohe Dämme. Das heißt, da haben die Einsatzkräfte schon ordentlich zu tun. Jede helfende Hand ist wichtig. Und wenn man jetzt an diesem Tag, an diesem 14. Juli 1993 da die Sandsäcke aufeinander schichtet und sich aufmerksam umschaut, dann sieht man dich.
Ich nehme an, man brauchte wirklich jede Hand und hat dementsprechend auch mal sich links und rechts umgedreht und geguckt, wer gut anpacken könnte und sonst nichts zu tun hat.
Sollte man meinen, tatsächlich ist es so, dass du entlassen worden bist.
Oh, tatsächlich entlassen? Ich hätte jetzt gesagt, man würde sagen, passt auf, hier Jailblock A bis D, ihr geht jetzt hin und packt an.
Wäre sicherlich auch sinnvoll gewesen. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht gemacht hat. Bei dir war es gar nicht mehr nötig, denn du warst rausgekommen auf Bewährung vor Ablauf deiner Strafe. Also nach 5 statt 7 Jahren warst du schon quasi raus auf Bewährung.
Möchte ich mich bewähren und Sandsäcke überall platzieren, wo sie benötigt werden?
Genau das machst du, denn du bist so ein bisschen zur Vernunft gekommen, könnte man sagen. Die 5 Jahre im Gefängnis haben dich ein bisschen geläutert.
Ich habe also keine Organigramme von Banken studiert währenddessen, richtig?
Nein, tatsächlich nicht. Ich glaube, wesentlich einfacher. Und bevor wir dazu kommen, wie du dahin gekommen bist und warum du dich plötzlich für die Gemeinschaft einsetzt, nochmal ganz kurz die Fakten. Also, es werden tausende Sandsäcke angekarrt und es gibt ein Zusammenschluss von Farmern in der Region. Mhm. Also du musst dir vorstellen, dass auf der einen Seite ist Quincy, auf der anderen Seite ist West Quincy und alles andere, was drumherum ist um die beiden Städte, hunderte von Kilometern Farmland.
Ja.
Und deswegen irgendwie der Bauernverband organisiert sich irgendwoher Bulldozer und diese Bulldozer schieben auf die Sandsäcke. Ja, wir arbeiten alles ab hier in dieser Folge. Und die arbeiten die schieben auf die Sandsäcke quasi nochmal Sand obendrauf mit ihren Bulldozern. Man bekommt den Deich tatsächlich stabilisiert. Am 13. Juli hat der Mississippi am Ende des Tages einen Pegel von 9,75 Meter.
Das sind viele Meter, aber wenn man da den Deich quasi ein bisschen erweitert hat in die Höhe, dann sollte das ja eigentlich hoffentlich alles irgendwie standhalten.
Also es ist jetzt ein riesiger Deich, ein wirklich riesiger Deich. Man hat ihn erweitert und er hält.
Also man hat einen Kanal gebaut im Endeffekt, aber hoch statt tief.
Man hat einen Kanal gebaut. So gesehen hat man einen Kanal gebaut, ja. Und der Deich hält am 14. und auch am 15. Juli. Und eigentlich denkt man sich, gut, wir haben also die 9,75 Meter, das ist jetzt seither nicht mehr richtig mehr geworden. Ich glaube, wir sind aus dem Gröbsten raus, weil also der Wasserstand steigt zumindest nicht mehr. Jetzt zu dir. Du hilfst mit beim Dammbau.
Packt mich ein bisschen kriminelle Energie nochmal.
Also, dazu möchte ich mich jetzt gar nicht äußern.
Weil ich möchte mich nämlich äußern, weil bei mir, also wenn ich es jetzt, also ich Daniel es jetzt wäre und vielleicht auch so ein bisschen mein Charakter James so ein bisschen, also ich glaube, mir würden die Finger so ein bisschen jucken. Und ich weiß nicht, ob Sandsäcke gut brennen, vor allem wenn sie nass sind, wahrscheinlich nicht. Das wird nicht helfen. Aber so, ich bin Freund von zusammenfallenden Kartenhäusern. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ich verstehe gut, was du meinst, aber du willst dich ja ändern. Du bist ja raus aus der Nummer. Ja. Du bist raus. Du hast tatsächlich auch in der kurzen Zeit, in der du raus bist, schon vieles gemacht. Also du hast zum Beispiel Susie geheiratet. Ich weiß nicht mehr über Susie, als dass sie existiert, aber Susie Scott hast du geheiratet. Susie ist Kellnerin und zwar drüben, also du wohnst noch in Quincy. Entschuldigung, du wohnst nicht mehr in Quincy. Sie arbeitet in Quincy und du wohnst in dem kleinen Dorf Fowler.
Okay.
Wichtig ist, Fowler und der Ort, wo Susie arbeitet, sind durch den Mississippi getrennt. Das heißt, sie muss immer über die Brücke fahren, um zur Arbeit und zurückzukommen.
Romantisch.
Sehr romantisch. Wahrscheinlich habt ihr ein kleines Schloss mit S plus J.
Ich hoffe.
Zum ersten Mal in deinem Leben hast du einen richtigen, ordentlichen Job. Was ist der amerikanischste Job, der dir einfällt?
Tellerwäscher natürlich.
Ja, richtig. Aber mehr oder weniger für das amerikanischste Gericht, was möglich ist.
Boah, jetzt bin ich überfragt.
Was ist das amerikanische Essen?
Ja, Burger wahrscheinlich.
So, du arbeitest im Burger King.
Ach so, ich war jetzt gerade in so einer Serie, wo sie den Kühlschrank aufmachen und da so Nudeln noch vom Vortag drin liegen, weißt du, in so einer Box. Und da war ich gerade kurz irritiert. Aber ja, Burger King, super.
Du arbeitest im Burger King. Das einzige Problem ist, du säufst dir die Birne raus, jeden Abend.
Ja, gut.
Vor allem, aber nicht auf so eine, nicht, also, ich möchte jetzt niemandem gegenüber unsensibel sein, ja, aber nicht auf so eine traurige Trinkerart und Weise, wo du dann abends so zu Hause sitzt und dir 40 Flaschen Bud Light reindonnerst, sondern auf die Partyart und Weise.
Ah, so das ein Party-Hard-Mensch, okay, verstehe. Mhm.
Das heißt, du gehst richtig ab.
Ja gut, das kann natürlich nur einer, der viele Jahre seines Lebens verloren hat durch die Taten seines Vergangenheits-Ichs.
Ja.
Und da muss ja einiges nachgeholt werden.
Da muss einiges nachgeholt werden. Wir springen. Und zwar zum 16. Juli, der nächste Tag quasi. Der Deich hat gehalten.
Sehr gut. Gute Arbeit.
Aber am Abend des 16. Juli hört man plötzlich in Quincy und in der näheren Umgebung einen unfassbar lauten Knall.
Schlecht. Was ist hochgegangen?
Eine Tankstelle.
Eine Tankstelle ist hochgegangen. Lass mich raten, sie hat vorher gebrannt.
Das ist falsch.
Hat ist jemand, falsch. In welchem Jahr sind wir nochmal?
Wir sind im Jahr 93.
Da gab es ja schon die ersten Handys und hat jemand sein Handy an der Tankstelle rausgeholt? Hat jemand das Schild ignoriert. Hat jemand das Schild ignoriert? Hat jemand das Handy gezuckt und und dann ist es explodiert?
Nein, tatsächlich auch das nicht. Das Problem ist, alle Menschen, alle Bewohner von Quincy waren der festen Überzeugung, jetzt nach diesen 3-4 Tagen, die der Damm gehalten hat, hält er auch weiterhin. Der Damm hat nicht gehalten und die Wassermassen sind auf eine Tankstelle zugeflossen. Und haben die Zapfsäulen aus dem Boden gerissen und dann ist das ganze Ding explodiert in den Flammen aufgegangen.
Okay, das ist natürlich Explosion durch Wasser. Auch mal was Neues.
Kennt man so nicht, ne?
Nee, würde man meinen, irgendwas stimmt mit den Elementen nicht.
57.000 Quadratmeter weit erstrecken sich die Wassermassen.
Das ist weit.
Oder für alle, die es gerne in einem anderen Format haben wollen, 5.600 Hektar knapp. Die Lage ist katastrophal. 5.600 Hektar rund um den Mississippi stehen unter Wasser. 9 US-Bundesstaaten sind da irgendwie am Ende irgendwie auf eine Art und Weise von dieser Überflutung betroffen. Häuser stehen komplett unter Wasser, Bewohner müssen raus, ganz viele Sachen werden zerstört. Die kompletten Ernten der gesamten Region fallen aus für das nächste Jahr. Und vor allem das größte Problem ist natürlich nicht nur, dass überall Wasser ist, sondern auch ein logistisches. Denn ich habe von der Brücke erzählt, die dich und den Arbeitsort von Susie trennt.
Die ist wahrscheinlich nicht so hoch, oder? Nicht so hoch wie der Wasserstand, nehme ich mal an.
Ich zeige es dir. Du kannst es dir jetzt anschauen und sag mir bitte, wie diese Brücke für dich aussieht.
Diese Brücke, okay, auch da, schwierig. Diese Brücke führt von Wasser ins Wasser, würde ich behaupten. Also, ich könnte mit einem Boot auf diese Brücke fahren und oder beziehungsweise mit einem Anhänger ein Boot einsammeln auf der einen Seite der Brücke und wahrscheinlich auf der anderen Seite wieder ausladen. Es ist, ein Ende der Brücke ist, also der Mississippi ist eigentlich doppelt so breit auf diesem Bild.
Ja, und der ist da noch nicht zu Ende.
Und deshalb wahrscheinlich sehr weit nicht zu Ende. Ist das übrigens die Tankstelle, die ich da sehe unten links? Weil das sieht nach einem Dach von einem Gebäude und da ist auch noch ein Schild daneben und eine Laterne. Also das Wasser steht so hoch wie eine halbe Laterne, wenn das eine Laterne überhaupt ist. Es kann auch sein, dass es ein Elektromast ist oder sowas. Schwierig.
Das ist da in dem Bereich eine Laterne, ja.
Definitiv ist, sehr hohes Wasser, sehr wenig Brücke über.
Ist das die Tankstelle? Ich glaube, ja. Ich glaube, sie könnte es sein, ja. Ja, ich glaube, es ist die Tankstelle. Ja.
Wenn es die Tankstelle ist, dann steht das Wasser eigentlich wirklich bis zum... Also eine Tankstelle hat normalerweise so eine Überdachung, wo so ein Vordach im Endeffekt, wenn es regnet oder keine Ahnung, dass du da durchlaufen kannst.
Ja, aber das ist Wasser, ja wieder die Frage, wie viele Wände so eine Tankstelle überhaupt hat.
Das ist ein Thema für ein anderes Mal. jedenfalls steht das Wasser hoch bis an die Decke. Und also im Außenbereich. Und das ist viel Wasser.
Das sind irgendwie 4-5 Meter, denke ich mal, ne? So die Richtung.
Ich denke auch, ja.
Du siehst, es ist eine veritable Überschwemmung, die da stattfindet.
Es ist absolut unangenehm.
Und außer du siehst für die auch, dass jetzt eine Sache nicht mehr passieren kann, nämlich Susie kommt von der Arbeit jetzt nicht mehr nach Hause.
Ja, es gibt kein Zuhause mehr, so wie es aussieht.
Zuhause gibt es noch, das ist zum Glück weit genug weg vom Fluss, aber mehr halt auch nicht.
Das heißt, Susie hängt in ihrer Arbeitsstadt fest.
Ja, ganz genau. Jetzt ist natürlich die Frage, warum?
Ja, weil Wasser.
Weil Wasser. Würde man meinen. Jetzt bist du aber zufällig in den Abendstunden, als das da gerade passiert, am Damm gesichtet worden.
Ich wollte gerade so einen sinnlosen Einwurf machen, so wie ich es immer mache. Habe ich etwa einen Damm gesprengt oder so? Wahrscheinlich nicht gesprengt, sondern mit dem Arsch an den Hebel der Dammsteuerung gelandet und habe alle Schleusen geöffnet oder was?
Ich sag mal so, wenn man besorgt ist, man könnte vielleicht etwas damit zu tun haben, dass dieser Damm gebrochen ist, dann gibt man ja normalerweise auf dem Rückweg von dieser Aktivität nicht einem Kamerateam am Rande des Flusses ein Interview darüber, oh, das ist aber komisch, dass der Damm gebrochen ist. Weil genau das ist passiert. Ja. Du gibst da ein Interview und sagst, ja, hier, ich kann mir das gar nicht erklären. Wir haben so hart gearbeitet und jetzt ist das alles für die Katz. Jetzt ist doch alles übergelaufen und so blöd, aber auch. Und das wird im lokalen Fernsehsender übertragen, dieses Interview. Und jetzt bitte ich dich, an das Leonardo DiCaprio-Meme zu denken. Mhm. Ja?
Ich bin bereit. Ja, ich zeige mit dem Finger auf dem Fernseher, wer bin ich?
Du bist John McCoy, der Chief Deputy.
Den kenne ich.
Der Chief Deputy sitzt vorm Fernseher und sagt, Moment mal, der war 5 Jahre im Knast. Alles hier läuft ordentlich. Dann kommt der raus und plötzlich bricht der Damm. Und ich kenne den. Das ist ja ein Schwerenöter.
Ich wollte gerade sagen, da kann man eins und eins zusammenzählen, ob es jetzt 2 ist oder halt ein bisschen ein anderes Ergebnis rauskommt, sei mal dahingestellt erstmal. Aber in der Rolle des John McCoys hätte ich mir tatsächlich, ehrlich gesagt, die gleichen Schlussfolgerungen gezogen.
Und nicht nur John hat diese Schlussfolgerungen gezogen, sondern auch Neil Baker. Neil Baker ist auch Polizist im gleichen Revier und der sieht das genauso wie John. Und deshalb bekommt Eine Woche später Post. Mhm. Und zwar, sehr geehrter Herr Scott, Sie sind zum Verhör vorgeladen.
Soweit ja so okay. Ich habe ja den Damm ja aufgebaut.
Also ja, du hast den Damm aufgebaut. Das ist völlig richtig. Und du hast auch, also ist alles in Ordnung. Das Problem ist, du hast am Abend vorher vielleicht ein bisschen viel gesoffen.
Ach, scheiße. Und ich kann mich an nichts erinnern.
Das Problem ist, du hast nicht nur an dem Abend des Dammbruchs ein bisschen viel gesoffen, sondern offenbar auch ein bisschen viel gesoffen an dem Abend vor deinem Verhör. Denn bei dem Verhör erzählst du wohl irgendwie völligen Unsinn, widersprichst dir dauernd. Nichts ergibt Sinn, was du sagst. Und die Beamten sind sich absolut, absolut, absolut sicher, also der war's.
Also ich meine, mit der Frisur und dem Auftreten wird's mich auch ehrlich gesagt nicht wundern. Also ich will ja kein, ich hätte beinahe Racial Profiling gesagt machen, nee, einfach nur Profiling. Ich will ja kein Profiling machen, aber holla die Waldfee, also wenn man jemanden sucht, den findet man in meiner Person dann.
Das ist womöglich auch ein ganz guter Zufall, aber dazu kommen wir noch. Aber man kann dir nichts nachweisen, ne? Du sagst, du warst das nicht, es war keiner da, der dich gesehen hat, also insofern, das Einzige, was man weiß, ist, du hast ein bisschen später, hast du diesem Kamerateam ein Interview gegeben und hast dann da rumgelungert. Mehr aber nicht.
Ich war wahrscheinlich auch nicht die einzige Person, die potenziell hätte interviewt werden können. Das ist alles ein großer Zufall.
Das ist richtig. Du sagst, und da beharrst du drauf, dass du quasi sogar einen Dienst getan hast. Denn es gibt ja Leute, die das dann auch nachts überwachen, die dann da nachts sitzen und wenn dann da irgendwo Wasser durchkommt, sagen, schnell, wir brauchen hier noch ganz, ganz fix Sandsäcke und das nochmal abpatchen können. Und du wolltest zwischen der einen und der anderen Schicht, wolltest du dort bleiben, weil du Sorge hattest, dass der Damm brechen könnte und hast zwischen der einen und der anderen Schicht quasi da die Stellung gehalten.
Also eigentlich bin ich ein Held.
Wenn der Damm nicht gebrochen wäre, wärst du einer, sagen wir es mal so. Für dich selbst, aber auf jeden Fall. Jetzt haben wir ein paar Wochen später. Die gröbsten Schäden sind beseitigt. Man befindet sich so ein bisschen im Wiederaufbau. Es ist jetzt Ende September und du erhältst nochmal eine Vorladung für den 1. Oktober bei der Polizei. Da geht es, das geht daraus hervor, um eine Diebstahlsache.
Also von früher noch etwas.
Von früher noch was. Und du gehst dann also wieder dahin und die befragen dich auch zu dieser Diebstahlsache, aber sie befragen dich vor allem auch darüber, ob du den Dammbruch verursacht hast. Und dort gibst du dann auch zu, dass du an dem Abend am Damm warst und dort eine Schwachstelle verstärkt hast. Du hast gesehen, da könnte eine Schwachstelle sein, ich lege mal ein paar Säcke von hier rüber, darüber. 4 Säcke, wie du sagst. Das war's. Jetzt springen wir ein bisschen nach vorne. Du hast jetzt deine Gerichtsverhandlung, 1994 hast du die Gerichtsverhandlung. Du wirst dann verurteilt. Das Urteil ist aber nicht rechtskräftig, weil deine Verteidigung nachweisen kann, dass 2 relevante Zeugen nicht gehört worden sind, sodass das Verfahren wieder aufgenommen wird und es dann 1997 ein zweites Verfahren gibt, das dann auch seinen Abschluss findet. Also bis 1997 gibt es dann dieses Verfahren. Die Anklage lautet auf Herbeiführen einer Naturkatastrophe.
Wer bin ich? Gott?
Tatsächlich hat man diesen Paragraphen irgendwann mal eingeführt in den 70ern, um ein wirksames Mittel dafür zu haben, Terroranschläge konsequent zu bestrafen.
Ja, okay, in dem Kontext kann ich das verstehen. Also jetzt bei einem, sagen wir mal, weiß ich nicht, Explosionssprengangriff auf einen Damm zum Beispiel. So einen festen Damm, wie er da irgendwo eine Talsperre zu machen. Hatten wir ja schon mal das
Thema. Das Thema hatten wir schon, ja.
Und da bricht was und dann zieht es einmal komplett runter. Terrorangriff, alles klar. Naturkatastrophe, ja, irgendwo schon. Aber okay, es ist Details.
Dieser Paragraph ist der, nachdem du angeklagt wirst. Und ich vermische das jetzt mal alles. Die erste Verhandlung, die zweite Verhandlung, die Instanzen und so weiter. Du gehst auch nochmal in Revision. Jedenfalls ist von der Anklage her die Argumentation, du hast dir bei den Aussagen versprochen, du hast zugegeben, dort gewesen zu sein, du hast zugegeben, da irgendwelche Säcke verändert zu haben. Und außerdem hast du noch einen Diebstahl begangen, für den du auch noch quasi sühnen musst. Wir wollen, dass du 20 Jahre in den Knast gehst.
Auf gar keinen Fall. Sehe ich nicht.
So, das ist die Anklage. Und die Verteidigung sagt, Freunde, wir haben hier 2 Gutachten von sehr hoch angesehenen Personen, die bestätigen, der Damm hätte die Nacht ohnehin nicht überstanden und wäre genau an dieser Stelle gebrochen. Also die Leute kannten den Fall nicht und sind gefragt worden, wenn hier ein Damm brechen würde, wo würde er brechen?
Und dann haben die gesagt,
genau da.
Mhm.
Das ist die Strategie der Verteidigung. Man weiß eine ganze Zeit lang nicht, wohin dieser Prozess geht. Und dann kommt plötzlich Joe Flax.
Den hatten wir noch nicht.
Joe Flax ist ein alter Kumpel von dir, von dem du jetzt länger nichts gehört hast, der jetzt aber plötzlich hier auftaucht in diesem Verfahren. Und jetzt kommen wir zu dem Grund, warum das hier eine Heldendummfolge ist.
Joe Flax klingt übrigens wie John Spartan oder John Matrix, ne? Also.
Das stimmt. Aber Joe Flax wie Flax. Also.
Ach so, okay.
CHS.
Ich hätte eher den.
ACHS.
Den Flax.
Joe Flax sagt Folgendes aus. Joe Flax sagt aus, er hätte am Abend des 16. Juli mit dir gesoffen.
Mhm.
Und hätte von dir folgende Aussage gehört. Und das ist der einzige Satz, der irgendwie heldendumm ist an dieser Folge. Das muss ich leider sagen, aber er ist so gut, dass es sich schon wieder lohnt. Er hat gesagt, du hättest gesagt, ich hab heute richtig Bock auf Party, auf Saufen und auf Vögeln. Und deswegen mache ich jetzt den Damm kaputt, weil dann kommt meine Frau nicht über die Brücke nach Hause.
Wow. Ich habe mir sowas fast schon gedacht, weil die Brücke ist ja, einer der Hauptcharaktere dieser Geschichte. Und wenn diese Brücke nicht mehr einsatzfähig ist und die Frau nicht rüberkommt, dann, ich habe ja tatsächlich gedacht, vielleicht an eine potenzielle Affäre, die irgendwie im Dammbereich unterwegs war.
und nicht nur im Dammbereich des Flusses.
Exakt. Und dann hat man einfach mal gesagt, ja, okay, dann ziehen wir mal das Ding durch. Aber ja gut, Lass das geht laufen. Ja in eine ähnliche Richtung.
Das Lass ist, laufen, genau. Dieses Motiv wurde von allen Leuten, von den Geschworenen, von den Richtern, sofort akzeptiert.
Ach.
Sofort akzeptiert. Zack, verurteilt, 20 Jahre Knast.
Also ich würde sagen, aus niederen Gründen gehandelt, aber trotzdem zu Recht.
Das ist schon, also ein Mann hat... Ich rekapituliere das nur kurz. Ein Mann hat 5700 Hektar in 9 US-Bundesstaaten überschwemmt, damit seine Frau nicht nach Hause kommt, damit er in Ruhe saufen kann.
Weil Bock auf Bumsen auch noch.
Und Bock auf Bumsen. Ja, das wäre jetzt normalerweise das Ende der Geschichte.
Ja, zu Recht.
Es ist aber nicht das Ende der Geschichte.
Sind wir etwa gerade so weit?
Wie weit?
Also ich habe gerade kurz aufs Datum geguckt und wir waren gerade irgendwo Ende 90er, meine ich. Kann das sein?
Ja.
Mhm.
Wart's ab.
Okay.
Wart's ab. Also, wir waren im Jahr 1998 ist er verurteilt worden. Der Richter Robert Clayton fällt das Urteil, 20 Jahre Gefängnis, für das absichtliche Auslösen einer Katastrophe. Berufung geht ins Leere. Aber bis heute hält sich hartnäckig das Gerücht, dass du unschuldig bist, weil im Nachgang des Verfahrens noch Punkte aufgetreten sind, die doch erhebliche Zweifel daran aufkommen lassen, dass das, was Joe Flax erzählt hat, tatsächlich stimmt.
Ist etwa die Bums-Theorie nicht die gängige Theorie jetzt, nicht die allgemeingültige Theorie?
Die allgemeingültige Theorie ist jetzt eine andere. Bei der Verhandlung über deine Strafe und ob du es warst, wurde unter anderem Norman Haar gehört. Norman Haar ist der Vorsitzende dieses Bauernverbandes, der damals die Bulldozer daran geschafft hat für den Sand. Und der ist gleichzeitig der größte Grundbesitzer in der Region.
Natürlich. Und der mit dem meisten Schaden wahrscheinlich.
Und der mit dem allergrößten Schaden durch diese Geschichte. Und deswegen ist er auch geladen worden, um zu beziffern, was ist denn alles kaputt gegangen? Und dann sagt er, naja, alles. Was erst später rauskam und was Norman Haar im Verfahren nicht erwähnt hat, ist, dass Norman Haar keine Versicherung gegen Flutereignisse hatte.
Schlecht.
Er war nicht versichert gegen einen Dammbruch. Er war sehr wohl versichert gegen Vandalismus.
Aha. Ist das etwa eine Verschwörungstheorie?
Das ist absolut eine Verschwörungstheorie und ich freue mich, dass wir endlich mal dieses Thema hier mal zu Ohr bringen.
Mhm.
Norman H. hat damals bei der Gerichtsverhandlung nicht erwähnt, dass er nicht versichert ist, sondern nur versichert ist, wenn es eine Sabotage gab. Damit ist natürlich die Aussage von Norman H. keine neutrale Zeugenaussage mehr, weil er natürlich eine Agenda hat, die dem Gericht und den Geschworenen bekannt sein müsste. Norman H. lebt ein sehr gutes Leben auf seinem großen Grund, hat sich ein schönes neues Haus gebaut und wurde Jahre später, viele Jahre später nochmal interviewt zu dem Fall und zu dem Schicksal von James Scott, der bis heute im Gefängnis sitzt und dessen erster Antrag auf Aussetzung der Strafe ist 2026, also ziemlich genau in einem Jahr. Das wurde nach hinten verlegt. Ursprünglich wäre es 2021 gewesen, das wurde nochmal nach hinten verlegt. Und dann wurde Norman H. nochmal dazu befragt, was er zu dir sagt und dass du jetzt so lange wegen so etwas im Gefängnis sitzt. Also auch John McCoy sagt, also 20 Jahre ins Gefängnis gesteckt hätte er den nicht.
Mhm.
Norman H. sagt darüber, whether he earned his prison time or not, I'm not gonna say.
Oh. Ja, das ist jemand, der so ein bisschen, ich sag mal, so eine eigene Agenda hatte und ich glaube, er versteckt gar nicht so wirklich, dass er davon profitiert hat oder zumindest seine Verluste damit ausgeglichen hat.
Also die gängige Verschwörungstheorie ist im Moment, Norman H. hatte Angst, quasi seine gesamte Existenz zu verlieren, weil der Damm gebrochen ist und er nicht versichert ist dagegen, hat quasi, als der Damm gebrochen ist, sich überlegt, scheiße, wie bekomme ich es hin, dass ich trotzdem meine Versicherungssumme kriege. Er kannte, wie jeder in dem Ort, natürlich James Scott und wusste,
klar,
der ist, der macht alles, ne? Ein notorious,
ein Tunichtgut.
Ein Tunichtgut. Wenn der geframed wird, was die Polizei ja selber übernommen hat, weil es ja auch, und was jeder übernehmen würde, weil es natürlich logisch ist, ja, dann ist es Sabotage, dann kriege ich meine Versicherungssumme. Und als er sich gar nicht mal mehr so sicher war, ob das Verfahren für ihn gut ausgeht, hat er Joe Flex Kohle gegeben, damit Joe Flex nochmal sagt, der hat mir gesagt, hier, er will Party machen.
Ey, absolut, also absolut traurig für unseren Säufer. Absolut gut ausgegangen für den guten Farmer. Aber ich finde fast schon hier Mr. aussagekräftig mit der Aussage, hey, ich zerstöre den Damm, ich will bumsen. Dass er ihm so, also wenn das jetzt ein bekannter Freund ist, wie auch immer, und dann plötzlich so eine Aussage tätigt, das finde ich von allen den am schlimmsten, glaube ich. Weil er bringt ja aktiv unseren Mann in den Knast.
Ja, das tut er. Und tatsächlich hat Joe Flex auch immer gesagt, er steht nicht zur Verfügung, wenn ihn jemand dazu sprechen will. Einem Journalisten hat er aber einmal gesagt, der auch ein Buch tatsächlich darüber geschrieben hat, ja, ich spreche mit dir, aber ich will dafür Kohle haben.
Natürlich. Ja, Mondlandung, 9/11, Quincy Damm. Also es ist
die große Überflutung von 1993. Und jetzt schicke ich dir noch was, weil es gibt tatsächlich eine, und das ist auch für euch, die ihr das jetzt hört, sicherlich nicht ganz uninteressant. Es gibt tatsächlich eine, ja, wie sagt man, kostenlose Dokumentation über den gesamten Fall von Weiß tatsächlich, die man sich auf YouTube anschauen kann. Und ich gebe dir jetzt noch mal ganz kurz einen Timecode, damit du dir entsprechend die Leute anschauen kannst, über die ich hier gerade gesprochen habe. Und zwar fangen wir an bei unserem Timecode, der ist 344.
Da sehe ich eine Explosion. Die Explosion der Tankstelle.
Das ist die Tankstelle. Dann siehst du bei 4 Minuten 19 das Interview, wo du im Übrigen auch siehst, dass die Reporterin James festhalten muss, weil er immer noch schwankt, weil er so besoffen war.
Ich wollte gerade fragen, sie hat ihn so ein bisschen angepackt und ich dachte mir so, okay, sind sie befreundet? Nein, er ist besoffen.
Bei 4,59 siehst du John McCoy damals noch.
4,59? Ja, da sieht er ein bisschen jünger aus, tatsächlich. So eher so Mitte 50, würde ich sagen.
Den Richter siehst du bei 7,17.
Ah ja, das ist ja auch, kurz davor ist ja auch die Szene aus dem Bild, was du mir geschickt hattest.
Ganz
von
genau.
Von unserem Protagonisten, ja.
So, dann bei 9 Minuten 40 siehst du die Mutti, ich habe vergessen, wie sie heißt.
Ja.
Die mittlerweile leider verstorben ist. Und dann ganz wichtig, bei 14 Minuten 38, da siehst du dann nochmal, und bei 14 Minuten 40, das sind zwei Bilder, da sieht man ja dann, wo der Damm auseinandergegangen ist. Das ist dann direkt.
Also ich muss sagen, es sieht nicht unbedingt nach einer natürlichen Durchbruch aus irgendwie, ne? Also gut, man sieht jetzt nicht viel, man sieht die Säcke und so weiter, dass die da in sich zusammenbrechen, aber irgendwie ist das Wasser jetzt nicht unbedingt viel höher als woanders. Zumindest, wie gesagt, anhand der Bilder. Dementsprechend hätte ich jetzt nicht unbedingt gesagt, dass es nach Sabotage aussieht.
Würde man auch nicht denken, so auf den ersten Augenblick. Aber es gibt, wie gesagt, Experten, die bis heute ganz, ganz steif und fest behaupten, da ist die Schwachstelle. Und zu guter Letzt, bei 1657 siehst du dann den Norman, den Farmer, der am Ende seine Versicherungssumme dann doch gekriegt hat.
Der arme Farmer. Er sieht, ich sag mal so, er sieht halt jetzt auch nicht wie so ein Versicherungsverbrecher aus, aber naja, man kann ja den Leuten nur vor die Stirn gucken, nicht dahinter.
Und was ich dir auch noch mitgebe, ist 2338, das bist du vor 3 Jahren gewesen. Was Aktuelleres habe ich nicht gefunden.
Nicht wiederzuerkennen, würde ich sagen.
Nicht wiederzuerkennen, ne?
Also die
aber auch 30 Jahre älter.
Natürlich, die Haare sind anders, ein Bart ist da, also ich würde sagen, ich würde ihm nicht ansehen, dass er jetzt ein Knastleben führt. Er sieht wie ein normaler US-Amerikaner aus. Vielleicht mit irischen Wurzeln, so mit den mit der Frisur, beziehungsweise mit der Haarfarbe. Aber ja, mehr kann ich dazu nicht. Ist ein normaler Typ, der mir ein bisschen leid tut. Der gute Scott. James Scott.
Das ist tatsächlich bei vielen so. Und deswegen gibt es jetzt vielerlei Gesuche, auch beim Gouverneur und so weiter, die sagen, der muss jetzt entlassen werden und da müssen wir jetzt was tun für den und so. 30 Jahre ist das jetzt her und davon hat er jetzt 18, 17 im Knast abgesessen. Nee, Entschuldigung, stimmt ja gar nicht. 27. 27 Jahre ist er im Knast. So ist es richtig.
Es sind viele, viele Jahre, ne? Also, wie gesagt, wir waren nicht dabei. Wir wissen, wahrscheinlich weiß nur er oder vielleicht auch nicht mal er, was da genau passiert ist, wenn er besoffen oder halt gar nicht da war. Gibt ja jetzt verschiedene Möglichkeiten, die sich jetzt aus dieser ganzen Geschichte ergeben. Finde ich dennoch, 27 Jahre, ey. Kann ich mich nicht ausmalen. Will ich mich nicht ausmalen.
Ich finde aber auch krass, also das ist das, was ich bei der ganzen Geschichte immer so krass gefunden habe. Also, du hast ja viel gemacht im Leben, ne? So. Aber nie ist ein Mensch zu Schaden gekommen. Und dafür 27 Jahre Knast ist vom Strafmaß her schon im Vergleich sehr, sehr stark.
Es ist übertrieben. Also ich meine, klar, so eine Flut vernichtet Existenzen. Ne? Das ist dann kein körperlicher Schaden, aber ein finanzieller, ein psychischer Schaden im Endeffekt auch. Muss man halt irgendwie in Betracht ziehen. Aber wie gesagt, ich finde diese Aussage, ich meine, ich habe auch schon öfter Aussagen getätigt, wo ich, wenn man es aus dem Kontext herauszieht, und du kennst es ja genauso, vielleicht sogar auch im Podcast hier, ja, Aussagen, absolut, die man aus dem Kontext herauszieht, wenn die denn überhaupt wahr sind, ne? Kann man alles machen, da kann man alles jedem unterstellen. Deswegen finde ich es nach wie vor die Aussage, hey, er hat gesagt, ich zerstöre den Damm, weil ich bumsen gehen will. Schwierig. Schwierige Aussage. Und sogar wenn er es gesagt hat und der Damm danach gerissen ist, muss nicht sein, dass er es war.
Nein, und der Damm kann ja auch beim Bumsen reißen. Das will man überhaupt nicht.
Auch das ist unangenehm. Auch da könnten Existenzen zerstört,
auch da zerstört werden. Auch da könnten Flüssigkeiten austreten in einem Maße, das man nicht möchte.
Absolut. Dreckige Angelegenheit. So oder so.
In jedem Fall und mit diesen wunderschönen Vorstellungen entlassen wir euch jetzt aus dieser Folge.
Philipp, wundervoll, wunderbar. Ich hätte nicht gedacht, dass wir einen Dammbruch besprechen werden jemals in diesem Podcast.
Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich hätte es auch nicht gedacht. Aber also diese Geschichte, erst habe ich gelesen, ja, war so ein besoffener Typ, der wollte Party machen, hat den Damm gesprengt. Und dann kommst du dahinter, was da eigentlich so abgegangen ist und so und was da im Hintergrund noch lief und so. Schon, es ist schon spannend.
Absolut, absolut. Es ist halt, ja, ein Krimi. Ist halt nun mal so.
Es wäre ein Krimi, wenn es nicht so gottlos dämlich wäre.
Ja.
Aber das kennt man ja.
Aber gut, an dieser Stelle bedanke ich mich bei dir, Philipp, bedanke ich mich für diese Geschichte und ich möchte tatsächlich eine andere Episode von dir empfehlen zum Thema Dammbruch. Und zwar aus der Staffel 3, die Episode 11, Wer auf einem Glashaus sitzt.
Ja, definitiv. Und wer sich weniger fürs Brechen interessiert, sondern mehr fürs Bauen, dem sei aus Staffel 2 der Hermann nochmal ans Herz gelegt. Aber ich weiß nicht, welche Episodennummer es ist.
Das müsste sogar die Nummer 1 sein.
Ja, vielleicht ist es sogar Nummer 1. Also, der Hermann für euch, wenn ihr Dämme mögt. Wenn ihr Dämme nicht mögt, dann diese Folge oder eben den George.
Und ansonsten fällt mir nichts mehr ein, was man zum Thema Damm sagen kann und sagen sollte.
Ja, sollte vor allem eher. Nee, dann verabschieden wir uns, würde ich sagen, an dieser Stelle. Ich sage goodbye und wir hören uns in der nächsten Folge.
Bis zum nächsten Mal.
Bye.
Das war Heldendumm, eine Produktion von Philipp Kalweit und Daniel Sibisiuk, mit Musik von Enrico Waschenko. Außerdem ist unser Podcast ein Teil des Historytelling-Netzwerks. Falls du Heldendumm unterstützen möchtest, findest du in der Episodenbeschreibung einen Link zu Steady. Dort kannst du uns mit einem schmalen Taler helfen, unsere laufenden Kosten zu tragen. Außerdem ermöglicht uns das, unseren Podcast qualitativer und unterhaltsamer zu machen. Und wenn du keine Möglichkeit hast, uns finanziell zu unterstützen, hilft uns auch jeder Kommentar, Bewertung und jedes Weiterempfehlen. Mehr Informationen zu unserem Projekt findest du wie immer auf unseren sozialen Kanälen und auf heldendumm.de.